So, wir wollen also hier im Grundlagenseminar weitermachen. Eigentlich noch eine Fortsetzung oder eine Fortführung und Verfeinerung dieses Themas vom letzten Mal, Befreiung von der Vergangenheit. Befreiung von der Vergangenheit. Es ist einfach eine Tatsache, die wir als Seelsorger feststellen können, dass viele, viele Menschen einfach eine Menge von Deformationen, Verletzungen, auch manchmal sogar körperliche Krankheiten mit sich herumschleppen, die eindeutig wirklich seelische Hintergründe haben und wo der Feind einfach hineingekommen ist in unser Leben, uns beraubt, uns knechtet, uns deformiert oder zwingt zu bestimmten Verhaltensweisen, die teilweise sogar recht blödsinnig oder recht teuer und aufwendig und schädlich sein können und die alle das eine Ziel haben, uns wirklich kaputt zu machen, uns unsere Freiheit und unser Lebensglück zu nehmen. Und die starke Betonung war Befreiung von irgendwelchen Einflüssen der Finsternis, wobei es eigentlich unerheblich ist, ob das dämonische Mächte um uns, über uns oder in uns oder an uns sind oder ob das nur seelische Geschichten sind oder was auch immer. Das spielt eigentlich nicht so sehr eine Rolle, wenn wir verstehen, die grundsätzliche Linie im Worte Gottes ist Heilung oder Schutz vor dämonischen Beraubung kommt zustande durch ein Leben in Wahrheit. Wenn wir ein Leben führen in der Wahrheit, dann ist es letzten Endes egal. Sind das dämonische Mächte in uns, an uns, um uns? Die müssen sowieso abspringen, weil sie keinen Halt mehr haben, weil sie keine Möglichkeit mehr haben, sich irgendwo festzuhalten in unserem Leben. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass unsere Beziehung zur unsichtbaren Welt wirklich auf einer Rechtsebene oder Rechtsgrundlage stattfindet und der Teufel, um hineinzuwirken in unser Leben, er braucht Anrechte, er braucht Rechtsgrundlagen und solange die da sind, können wir beten, schreien und rufen zum Herrn und machen und tun, was wir wollen. Wir werden doch keine echten bleibenden Durchbrüche haben und wir können in die Seelsorge gehen, wir können Leute für uns beten lassen, wir können alles Mögliche machen. Ja? Die Befreiung kommt nicht zustande durch das, was andere tun oder was wir leisten, sondern letzten Endes durch Wahrheit, die wir annehmen, die wir leben, die wir ausleben und wodurch wir dann dem Feind die Rechte einfach entziehen, hineinzuwirken in unser Leben. Die Wahrheit macht frei und ein Leben in der Wahrheit Gottes oder wie man das so eben sagt nach biblischer Sprache, ein Leben in der Heiligung führt automatisch, auch wenn man das gar nicht in erster Linie sucht, zu Heilung der Persönlichkeit und zur Befreiung. Ich sage es manchmal so, Befreiung ist ein unvermeidbares Abfallprodukt von Leben im Gehorsam. Und das betone ich deswegen so stark, weil ich es weiß, dass es eine Tendenz gibt unter Christen, wenn sie zum ersten Mal was über Dämonen hören, dann sind sie gleich gewiss, Dämonen ist ihr Problem. Ja? Und dann haben sie einen Riesenglauben an riesige dämonische Mächte und möglichst die ganze Gemeinde möge fasten und beten und alle sollen sich dahinter stellen, dass irgendwie Gott machtvoll eingreift und sie jetzt irgendwie herrlich befreit. Und das geht an den Realitäten total vorbei. Also ich weiß, dass da dämonische Mächte uns quälen können, so etwas gibt es. Aber ich will sagen, der sichere, schöne Weg ist der, dass wir Schritt für Schritt, so wie der Geist Gottes uns leitet und wie wir es auch von der Lehre des Wortes Gottes verstehen, Schritt für Schritt unsere Hausaufgaben machen und vorangehen und einfach unser Lebensstil verändern und die dämonischen Mächte müssen sowieso gehen. Sie müssen sowieso gehen, sie haben keine Grundlage zu bleiben. Und wir haben dann gehört in der vorigen Lektion über okkulte Dinge, die sozusagen Einfallstore darstellen und andere Formen von Sünde wie Kriminalität, sexuelle Perversionen und so weiter. Das sind Dinge, die dem Feind Raum geben, in unser Leben zu kommen. Das sind wie Verträge, die unterschrieben werden und so etwas muss gebrochen werden, das muss bekannt werden. Wir müssen im Nachhinein Verantwortung übernehmen für diese verkehrten Entscheidungen. Und heute will ich also hier einen ganz speziellen Bereich ansprechen, der vielleicht, wenn es um die Frage innere Heilung geht, Befreiung geht von dämonischen Mächten und auch körperliche Heilung. Vielleicht der Faktor Nummer eins ist jedenfalls, wenn ich meine eigenen Erfahrungen betrachte von Seelsorge und das, was ich so von anderen Seelsorgern gehört habe, sicherlich der wichtigste Faktor, der einen Menschen krank machen kann, beziehungsweise wenn er krank ist und er den beachtet und umdreht in seinem Leben, der dann wirklich auf dem Wege der Heilung sich befindet. Und das ist also dieser Themenkomplex Bitterkeit und Vergebung als Gottes Antwort. Wenn wir auf Verletzungen, die wir erlebt haben, nicht mit Vergebung, also mit Gnade unsererseits reagieren gegenüber denjenigen, die uns verletzt haben, dann gibt es Verhärtungen und dann kommen diese Dauerverwundungsgefühle und dann kommt diese Bitterkeit, die hässliche Auswirkungen hat. Bitterkeit frisst unsere Freude auf und gibt uns irgendwie so ein inneres Verzweiflungsgefühl und es macht uns abweisend und spröde und irgendwie wir werden zu jemandem, den andere meiden und den andere einen Bogen machen, weil das, was von uns ausgeht, irgendwie nicht gerade lieblich und anziehend ist, sondern Menschen irgendwie vor den Kopf stößt. Wir werden irgendwie in einer Weise uns verhalten, die nicht gerade sehr förderlich ist für Gemeinschaft. Und das Interessante ist, dass diese Nichtvergebung auch immer noch wirksam ist von unserer Vergangenheit her, wo wir noch gar keine Christen waren. Und es ist einfach nicht Tatsache, dass wenn wir zum Herrn gekommen sind, dass all diese Dinge automatisch irgendwie in ihren Wirkungen zu Ende gekommen sind. Was wir haben automatisch ist Vergebung für alle Schuld. Aber Vergebung ist eine Geschichte und Befreiung ist eine andere Geschichte. Das müssen wir deutlich voneinander unterscheiden. Genauso wie wir auch Vergebung haben für unsere Schuld und dann sagt der Herr so, und jetzt gehst du hin zu bestimmten Leuten und machst Wiedergutmachung. Ja, dass wir meinetwegen gestohlene Dinge zurückgeben müssen. Da können wir nicht sagen, ach, der Herr hat mir vergeben, es ist alles fertig, es ist alles aus, ja, sondern dann gehst du in deinen Garten und buddelst deinen Bankraubschatz wieder aus und musst ihn zurückbringen. Du kannst nicht sagen, der Herr hat mir vergeben, ich habe dafür 3 Jahre im Knast gesessen und jetzt habe ich eine herrliche Pension. So geht's einfach nicht, ja. Wenn Gott uns vergibt, dann oftmals auf der menschlichen Ebene sind noch Schritte der Wiedergutmachung dran. Und in einer Weise natürlich tragen wir alle Verletzungen von der Vergangenheit, von der Kindheit, von unserer Zeit, wo wir also abhängig waren von anderen Menschen, tragen wir mit uns herum. Bei manchen ist das mehr oder weniger deutlich. Und Gott will also, egal ob du jetzt speziell den Bedarf siehst, hier brauche ich unbedingt Befreiung oder so, Gott will sowieso uns ermutigen, dass Vergebung einfach unser Lebensstil wird. Und es ist eine Tatsache, wenn wir nicht in Bezug auf die Vergangenheit aufgeräumt haben, wenn nicht die alten Geschichten abgetragen sind oder entmachtet sind, indem wir also da wirklich spezifisch, so wie der Geist Gottes uns das auch in Erinnerung bringt, vergeben, dann ist so ein Bodensatz von Bitterkeit und Empfindlichkeit da und wir haben riesige Probleme, jetzt aktuell, wenn wir angegriffen werden, ungerecht behandelt werden, lieblos und so weiter, jetzt aktuell diesen Menschen zu vergeben, ja, sondern wir werden uns erleben als sehr, sehr empfindliche, misstrauische Menschen, die immer in der Defensive sind, die immer sich rechtfertigen müssen, die immer irgendwie sich schützen wollen und die immer Verdacht hegen gegen andere. Da ist also wieder was im Gange und die haben was gegen mich. Wir werden eine seltsam zurückgezogene Defensive oder vielleicht auch aggressiv offensive gegen andere gerichtete Lebenseinstellung irgendwie haben. Und deswegen glaube ich, dass es, wenn man das mal in Stufen einteilen kann, dass es 2 Stufen in diesem Bereich des Vergebens gibt, dass, wenn wir erstmal die Augen geöffnet bekommen dafür, der Heilige Geist uns, wohlgemerkt, das tut der Heilige Geist. Ich bin total gegen eine Selbstanalyse. Der Heilige Geist führt uns durch wichtige Stationen unserer Vergangenheit. Er tut das, so wie er das will. Und dazu ist es in keiner Weise förderlich, dass wir uns sozusagen auf die Couch legen und Nabelschau betreiben und uns nur immer mit uns und mit unserer Vergangenheit beschäftigen. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass alles irgendwie da hochkommen soll oder muss, sondern dass es so exemplarisch, beispielhaft einige Schlüsselsituationen gibt, die beleuchtet der Heilige Geist und zeigt uns schon mal, das und das ist abgelaufen mit dir und deswegen hast du die und die Haltungen als Antwort, um dich selbst zu schützen, in Zukunft eingenommen und jetzt einfach geh durch diese Schritte der Vergebung. Es ist ganz wichtig, dass wir einfach auf den Herrn sehen, wie Hebräer, was ist es, 12, glaube ich, das sagt, wegsehen auf Jesus, wegsehen auf Jesus, weg, wieso weg? Weg von uns, weg von uns. Ja, das ist nicht hilfreich, dass wir umschauen, oh, was ist da in mir und was habe ich da noch in der Vergangenheit und so weiter. Es gibt Christen, die kriegen die ganze Botschaft von innerer Heilung irgendwie in den verkehrten Hals und sie leben immer rückwärtsgewandt. Und das ist, glaube ich, nicht richtig. Ja, und ich glaube, dass es ein Werk ist des Heiligen Geistes, wo schon nach wenigen Wochen und Monaten echte, sichtbare Durchbrüche da sind. Ich kann mich an eine Situation erinnern, fällt mir gerade ein, wo eine Frau offensichtlich wirklich total runter und fertig mit den Nerven, also wirklich eine Art seelisches Wrack. Sie kommt zu mir und sie erzählt mir, sie ist in irgendeinem Hauskreis. Ja, wieder mal so ohne Gemeinde, typisch, ja, so in der Provinz, im Hauskreis, ja, ist sie da und sie ist seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, hat sie mir erzählt, in innerer Heilung. Und ich schaute sie an und sage, Schwester, ich weiß nicht genau, was ihr da in diesem Hauskreis betet und was ihr tut, aber eins weiß ich, das ist nicht innere Heilung. Nichts wie weg da, so schnell wie möglich weg da. Es gibt viele selbsternannte Seelsorger, die alle möglichen Dämonen kennen und aufspüren und erlegen wollen. Und niemand hat sie jemals gesandt und beauftragt. Und sie bringen mehr Verwirrung und Leute brauchen dann hinterher Seelsorge. Nicht nur wegen der eigenen Verletzung, sondern wegen der Verletzung, die sie dann auch aus der Seelsorge sich zugezogen haben. Das ist wirklich der Fall. Wirkliche innere Heilung hat sein Schwergewicht auf die Schritte, die wir gehen und nicht auf das, was die anderen alles für Offenbarungen über uns haben. Es gibt Leute, die haben also Visionen nach Visionen über dich und schreiben ganze Bücher voll und das endet nie. Das ist ein Ding ohne Ende und je mehr man da hineingeht, umso komplizierter wird es und umso umfangreicher wird das. Das ist, glaube ich, nicht gemeint mit einem wirklichen Werk des Heiligen Geistes, sondern das ist fromme Selbstbeschäftigung, wo der Feind Leute verführt, sich einfach immer nur im Kreise um sich selber zu drehen und sie brauchen Jahre und Jahre und Jahre und sind in innerer Heilung und sind immer weniger fähig bereit und geheilt für den Dienst. Das ist nicht innere Heilung. Innere Heilung ist, Gottes Geist kommt, er fängt an, uns Dinge aufzudecken, während wir die normalen Schritte des Gehorsams in der Gemeinde gehen. Wir dienen, wir geben unseren Zehnten, wir übernehmen Verantwortung, wir leben für Gott, wir sind in einem Lebensstil des Wortes, der Anbetung und sagen, Herr, ich bin offen, dass du mir die Vergangenheit aufrollst und mir zeigst und dann gehen wir weiter und dann wird er zeigen. Und er wird Situationen hochheben, wo er will und wann er will und wie er will. Und wir legen uns nicht hin und wühlen in uns selbst. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Und wenn dann der Heilige Geist mit uns durch die Vergangenheit geht, dann werden wir sehen, dass er jeden Schritt des Gehorsams, wo wir etwas wieder gut machen, wo wir vergeben, dass er den wirklich belohnt. Das Maß unseres Friedens, das Maß unserer Geborgenheit wächst. Ständig, mit jedem Schritt merken wir, das war gut, das hat Gott gefallen und wir spüren einfach, wie er sein Wohlgefallen ausdrückt und wie wir dem Herrn näher kommen. Und nur wenn diese Dinge aus der Vergangenheit abgeräumt sind sozusagen, dann können wir volle Pulle auch uns auf die Gegenwart konzentrieren und sind fähig, jetzt auch die notwendigen Schritte im Alltag zu gehen, wo jetzt auch aktuell Menschen, manchmal auch liebe Geschwister, manchmal auch aus der eigenen Familie, uns Menschen meistens unwissend oder ungewollt irgendwie verletzen und wir darauf mit Vergebung reagieren sollen. Und ich will euch einfach mal ein paar Schriftstellen so zeigen, die deutlich machen, dass das ein Hauptgebot ist von all den Dingen, die wir so tun sollen. Markus 11, 25, das ist direkt im Zusammenhang der Lehre über das erhörliche Beten im Glauben. Ja, Markus 11, 23 kennt, glaube ich, jeder. Aber meistens hört man dann bei Markus 11, 24 auf. Aber das geht weiter. Die ganze Lehre von Glauben und glaubendem erhörlichen Gebet geht noch hinein bis nach Vers 25. Und dann kommt erst ein Sinnabschnitt. Und dort sagt der Herr, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, eure Übertretungen vergebe. Wenn man das so liest, wie das da steht, dann kriegt man den Verdacht, dass ein Zusammenhang zwischen Gottes Vergebung zu uns und unserer Vergebung zu anderen Menschen besteht. Ja, kann denn das sein? Kann denn das sein? Gott ist doch gut und Gott ist doch nicht irgendwie begrenzt von meinen Fehlern oder meinen Verweigerungen zu vergeben. Gottes Gnade ist doch umsonst. Wie kann denn das sein, dass Gott nicht vergibt oder sich weigern würde, gar zu vergeben, nur weil ich dem Bruder nicht berechtigterweise vergeben will? Da haben viele ein Problem, weil sie ein Gottesbild haben, was irgendwie lieblicher oder freundlicher oder irgendwie schlabbrig ist und konturlos, aber nicht so wie der Gott der Bibel. Es gibt eine ganze Reihe von Schriftstellen, die sagen, Gott vergibt dir nach dem Maß, wie du anderen vergibst. Gott vergibt dir nach dem Maß, wie du anderen vergibst. Und wenn du über diese knechtende, krankmachende, versklavende Macht von Bitterkeit etwas verstanden hast, dann weißt du eins, ich will mir Gutes tun, ich will Menschen vergeben, ich will. Nicht, weil sie das verdienen. Viele Leute haben ein total verkehrtes Bild von Vergebung. Sie denken, ja, das und das hat er mir getan und das ist doch furchtbar und jetzt sagt der Seelsorger auch noch, ich soll ihm dafür vergeben. Das verdient er doch überhaupt nicht, nach all dem Schrecklichen, was er mir angetan hat. Jetzt soll ich ihm auch noch vergeben dafür. Nee, so einfach kommt er mir nicht davon. Und da wird offenbar, was hinter dieser Verweigerungshaltung von Vergebung ist, es ist eine Haltung von Rache. Wir wollen uns rächen. Und deswegen behalten wir die Schandtaten des anderen sorgfältig in unserem Aktenschrank hier oben alle gespeichert. Mit Datum, Uhrzeit und allen besonderen Einzelheiten. Und wir halten diese Dinge fest für den Tag, wo wir das nochmal gebrauchen können. Für den Tag, wo wir sagen, ach gut, dass ich dich sehe. Jetzt möchtest du von mir was geliehen haben. Darf ich dich mal erinnern, was du vor 25 Jahren einmal Hässliches zu mir gesagt hast? Und denke ja nicht, dass ich so mir nichts sehen, dass jetzt eher einfach zur Seite stehe und dir helfe. Du komm erstmal gekrochen und nimm erstmal Verantwortung für das Böse, was du getan hast. Natürlich, wir sind alle zivilisierte Christen und deswegen sprechen wir so etwas nicht. Das ist nur die geheime, lautlose Sprache unseres Herzens. Und er möchte etwas von uns und wir sind knallhart und sagen nein und wir genießen den Triumph. Der wollte was von mir und ich habe ihn abblitzen lassen. Ich habe Macht über ihn und ich konnte ein Stückchen, das war noch nicht alles, es wird mehr kommen, aber ich konnte etwas heimzahlen von dem, was er mir angetan hat. Ein kleiner innerer Triumph. Rache ist das, nichts anderes als Rache. Die Verweigerung zu vergeben ist einfach unser Racheakt. Und deswegen müssen diese Taten, die Untaten, eben sorgsam gespeichert werden, weil wir bei Bedarf diese Akten wieder hervorholen und sie ihm alle hinlegen können und sagen können, schau mal, das und das und das und das und das hast du gegen mich getan. Und wir denken, Vergebung, das ist zu billig, da kommt er ja zu leicht weg, ich vergebe ihm und damit ist die Sache fertig. Also das heißt, er braucht nie wieder sich entschuldigen bei mir, er braucht nie kommen und das wieder gut machen. Einfach so? Genau, einfach so. Die biblische Anweisung ist, wir sollen den anderen Menschen vergeben, so wie Gott uns vergeben hat. So, wie hat Gott denn uns vergeben? Erstens, wir haben es nicht verdient, oder? Also ich jedenfalls nicht. Was ich alles angestellt habe, ich habe es nicht verdient, dass Gott mir vergeben würde. Ich habe alles andere verdient, aber nicht, dass Gott mir vergeben würde und dass er mich annehmen würde. Und zweitens, Gott hat mir vergeben, bevor er von mir wusste, ja, wirst du danach deine Schuld einsehen? Gott hat einseitig mir vergeben. Und wir sagen manchmal, ja, wenn du wenigstens dich entschuldigen würdest, dann würde ich dir vergeben. Wenn du wenigstens ein bisschen auf Knien rutschen würdest, ein zerknirschtes Gesicht machen würdest, ja, dann wäre das eine andere Sache. Und dann würde ich dir vergeben. Aber wir sollen vergeben. Epheser 4, Na, was ist es so? 30, 31 oder so in dieser Geschichte. Dort sollen wir vergeben, so wie Gott uns in Christus vergeben hat. Ach, das sollten wir überhaupt mal im Ganzen lesen und dann sehen wir dort, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn, Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Wir können nicht mitleidig sein, wir können nicht herzliches Erbarmen haben füreinander, wenn wir nicht vergeben haben. Wir können das nicht. Und der Schlüssel ist, wir kommen raus aus Wut und Zorn und so weiter, indem wir vergeben. Wir sollen einander vergeben, so wie Gott in Christus uns vergeben hat. Erstens also, unverdienterweise hat er uns vergeben. Und zweitens, bevor er uns überhaupt gefragt hat und bevor er von uns irgendwelche Signale gehört hat, ja, lieber Gott, wenn du mir vergibst, dann werde ich auch gerne im Hinterher dann meine Schuld einsehen und mich dann demütigen und Verantwortung übernehmen für meine Schuld. Nein, Gott hat von vornherein das für uns getan, ohne uns zu fragen. Und in genau derselben Weise sollen wir auch vergeben. Und noch etwas anderes kommt dazu, was sehr, sehr wesentlich ist bei echter Vergebung. Wirkliche Vergebung ist nur die Art, wo wir die Schuld desjenigen, der also uns ungerecht, lieblos und so weiter behandelt hat, wo wir die Schuld wirklich loslassen und bereit sind, sie zu vergessen. In der Welt, da sagt man vergeben ja, aber vergessen nein. Und das ist nicht biblisches Vergeben. Weil Gott sagt ganz eindeutig, und in der anderen Lektion über Gerechtigkeit haben wir darüber etwas gehört, wir sollen kein Gedenken mehr an Sünde haben, deswegen einfach, weil Gott nicht mehr an unsere Sünde denkt. Gott denkt nicht an unsere Sünde. Und wirkliche Vergebung heißt, es ist zweifach. Ich vergebe der Person, die etwas gegen mich getan hat, und ich vergebe die Schuld. Das heißt, ich halte diese Schuld nicht mehr fest. Ich halte diese Schuld nicht mehr fest. Ich bin bereit, dass Gott sie aus meiner Erinnerung löscht. Ich bin willig, sie zu vergessen. Und es ist keine echte göttliche Vergebung, wenn wir sagen, okay, gut, ich vergebe dir, aber das kann ich dir nie vergessen, was du da gemacht hast. Das ist nicht Vergebung. Das ist nicht wirkliche Vergebung. Gott sagt, ich will an eure Sünden nicht mehr denken. Und wir sind Gottes Kinder, wir sollen Gottes Nachahmer sein, also sollen wir in derselben Art und Weise auch lernen. Wohlgemerkt, wir lernen so zu vergeben. Dazu muss man ein bisschen trainieren. Das kommt nicht von einem Moment auf den nächsten. Ja? Sondern wir üben das. Und wie schön, dass wir reichlich Gelegenheit haben, indem immer wieder alle möglichen hässlichen Dinge passieren, so zu vergeben, dass wir echt vergessen und dass wir nichts in uns zurückbehalten, das kommt nicht beim ersten Mal zustande. Das sieht beim ersten Mal ganz anders aus. Können wir nachher noch drüber sprechen, wenn wir die praktischen Schritte des Vergebens uns anschauen. Aber wir sollen üben und unser Ziel ist, ich will nichts behalten in mir gegen irgendeinen Menschen, egal was er getan hat oder gemacht hat gegen mich. So sollen wir vergeben und der Herr sagt, das ist notwendig, dass wir auch weiterhin seine Vergebung bekommen. Und Bitterkeit ist eine der schrecklichen Möglichkeiten, die so nahe liegen, die so menschlich sind, dass in vielen Gemeinden ein so niedriger Standard ist von Gottes Gegenwart, von Gottes Erkenntnis, von Gottes Heiligkeit, dass dort also reihenweise Menschen in tiefster Sünde rumlaufen und niemand fällt das auf. Sie haben ein nur äußeres Verständnis von Sünde und da fängt die Sünde erst dann an, wenn also da einer mit der Frau oder mit der Sekretärin dann irgendwie durchbrennt oder so etwas. Ja? Aber dass dann da ganze Abteilungen von Christen voller Bitterkeit und Wut und Spannungen und Unfrieden miteinander leben, da fällt niemandem etwas auf. Weil einfach ein so niedriger Standard ist. Und Gott will, dass wir an der Stelle wirklich präzise Dinge bewerten, so wie er sie bewertet. Und nur wenn wir herausgetreten sind aus eigener Bitterkeit, können wir übrigens bei anderen dann diese Bitterkeit wahrnehmen und wir können ihnen dann auch helfen. Und wir haben ein Gespür, wo solche Probleme vorliegen. Diese Bitterkeit ist so menschlich, so natürlich, so harmlos anscheinend, aber die Bibel redet davon, wir verletzen damit, wir betrüben damit den Heiligen Geist, weil er diese Form von Gnadenlosigkeit und von Lieblosigkeit und von Schärfe einfach nicht ertragen kann. Es verletzt ihn selbst. Bitterkeit ist etwas, was den Heiligen Geist betrübt. Aber nicht nur er ist betroffen, sondern vor allen Dingen auch wir sind betroffen. Lass uns einmal zu Matthäus 18 gehen. Und da haben wir eine interessante Passage. Matthäus 18, 27. Nicht 27. Wir müssen mal vorne anfangen. Das ist nur hier die Schriftstelle. Wir fangen vorne an, diese ganze Episode uns mal anzuschauen. Ja, okay, das heißt hier in meiner Bibel Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Da wird also diese Geschichte erzählt, und zwar zu dem Thema Vergebung. Wie oft vergeben? Und Petrus sagt, etwa sogar bis 7-mal pro Tag, und der Herr sagt, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7. Und jetzt beschreibt er also, welche Rolle Vergebung im Reiche Gottes spielt. Welche Wichtigkeit hat das? Es ist mit dem Reich der Himmel, wie es mit einem König ist, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Also das war eine Menge Geld. Da er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen damit und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Das ist eine wichtige Formulierung. Der Herr jenes Knechtes wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Hier haben wir einen schönen biblischen Vers sozusagen, einmal so richtig analytisch, wo also Vergebung in den beiden wichtigen Anteilen beschrieben wird. Es ist einmal ein Loslassen der Person. Der Herr gab ihn los. Er war ja der, der schuldete, ja? Und er war jetzt im Gefängnis und er gab ihn los. Und das Zweite, er erließ ihm das Darlehen. Und das sind die beiden Anteile. Es handelt sich also um einen Akt an der Person, die etwas schuldet, und einen Akt an der Schuld selbst. Zwei verschiedene Anteile. Und interessanterweise heißt es hier, er ließ ihn los. Das werden wir gleich noch näher erklärt bekommen. Und dann haben wir im Bild eine wunderbare, na so schön ist es auch wieder nicht, aber sehr deutliche bildliche Darstellung, fast wie so eine Pantomime oder so ein Theaterstück oder so, die also bildhaft ausdrückt, was Unwilligkeit zur Vergebung oder Bitterkeit eben eigentlich anrichtet. Jetzt pass mal auf, es geht weiter. Der also hier, jener Knecht, dem also das alles jetzt vergeben wurde, der aus dem Gefängnis rauskam, der brauchte auch nicht zu bezahlen, er ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Dinare schuldig war. Also relativ gesehen wenig zu dem, was er selber eigentlich an Schulden hatte, die ihm erlassen waren. Und jetzt guck mal, und er ergriff ihn und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. An dieser Stelle hatte ich vor vielen, vielen Jahren eine echte Offenbarung. Ich sah mich, normalerweise habe ich fast nie irgendwelche bildhaften Eindrücke, aber in diesem Falle war es einer, der war sehr, sehr deutlich und unmissverständlich. Und ich sah mich mit einer bestimmten Person, die eine wichtige Rolle in meiner Vergangenheit gespielt hat. Ich sah mich mit dieser Person und ich tat genau das, was hier die Schrift sagt. Ich griff diese Person, würgte sie und sagte, bezahle mir, was du schuldig bist. Als ich das im Worte Gottes gesehen habe, ich wusste, was Gott mir sagen wollte. Und das ist, was wir innerlich tun. Wir sind viel zu zivilisiert hier in Mitteleuropa, als dass wir das mit Taten ausdrücken würden, sondern das ist ein rein innerlicher, verborgener Vorgang in unserem Herzen, dass wir Menschen, die uns etwas schuldig sind, packen und würgen und von ihnen sagen, du bezahlst mir jetzt, was du mir schuldig bist. Das ist die innerliche Haltung, die wir haben gegenüber Menschen, denen wir nicht vergeben haben. Wenn du sagst, nein, also das würde ich nie tun, das würde ich niemals tun, einen Menschen würgen, dazu bin ich viel zu friedliebend, dann kann ich dir nur sagen, der Herr erbarme sich deiner, denn du bist ein Mensch, der noch in großen Illusionen über dich selber lebt und du glaubst, dein Herz ist grundsätzlich anders als das Herz von der Rest der Menschheit und lass uns beten, dass der Heilige Geist schnell Erlaubnis bekommt, dich in alle Wahrheit zu führen und du wirst erkennen, du bist längst nicht so friedliebend und pazifistisch, wie du immer gedacht hast. Ich dachte einmal zu einer Zeit, aber dann kam der Heilige Geist und hat mich anders gelehrt. Ich dachte einmal, ich bin ein solcher Pazifist, ich könnte nicht einmal einer Fliege was zuleide tun. Das habe ich wirklich einmal geglaubt. Das war so diese Zeit mit Love and Peace und so, ja. Und ich dachte wirklich, ich bin der netteste Mensch auf der Erde. Wenn nur alle so wären wie ich, hätten wir schon das Paradies, ja. Aber Gott ist gut, ja, und Gott führt uns, wie Jesus gesagt hat, in alle Wahrheit. Und dann erkennen wir nicht, die anderen sind das Problem, wir sind das Problem. Wir sind das Problem. So, wenn du das im Moment noch nicht glauben kannst, dass eine Unwilligkeit zur Vergebung dasselbe bei dir auch darstellt, dass du einem Menschen wirkst oder so, Gott wird schon handeln und dir zeigen. Und dann, also praktisch wiederholt sich das Ganze, sein Mitknecht fiel nieder, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Bis hierhin also eine echte Wiederholung dessen, was er auch selbst erlebt hat. Und jetzt kommt es. Er aber wollte nicht. Derjenige, der nicht vergibt, vergibt nicht, weil er nicht vergeben will. Nicht, weil er nicht kann, sondern weil er nicht will. Man sagt zwar dann so, ich kann meinem Vater nicht vergeben, für was er da getan hat. Das ist eine fromme Formulierung von ich will nicht. Wie wir gleich noch sehen werden, es gibt noch andere sehr deutliche Gebote und Anweisungen, wir sollen vergeben. Und jede Anweisung ist doch auch eine Verheißung. Wenn Gott sagt, wir sollen vergeben, dann heißt das auch gleichzeitig, wir können vergeben. Jedes Gebot ist auch eine Verheißung, weil dieses Gebot beinhaltet, weil Gott ja gut ist und uns nicht Aufgaben gibt, die wir nicht erfüllen können. Wir können vergeben. Und wenn Menschen mir in der Seelsorge sagen, ich kann einfach nicht vergeben, ich sage, gib mir dafür eine Schriftstelle. Ich bin gewohnt, alles, was wir tun, auf das Wort zu gründen und mit dem Wort zu erklären. Gib mir eine Schriftstelle, Kapitel und Vers, die sagt, dass du die große Ausnahme bist und du kannst nicht vergeben. Ich glaube dir sehr wohl, du hast alle Gefühle in dir, die eins sagen, ich kann nicht vergeben. Aber wenn du ein Kind Gottes bist und einen neuen Geist in dir hast, dann bist du imstande zu vergeben. Das ist auch ein wichtiger Schritt, dieses Vergeben, wo wir ein Stück weit aus der beherrschenden Kontrolle der Seele herauskommen, die uns bislang diktiert hat und die uns getrieben hat zu allen möglichen Verhaltensweisen, die keine gute Früchte getragen haben. Er wollte nicht. Er ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herzu und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Das ist so schön hier, das können wir auch direkt wirklich übertragen auf Gott. Warum vergibt uns Gott? Weil wir ihn bitten, nicht weil wir so nette Kerle sind, ja, oder weil wir versprechen, nächsten Sonntag mal wieder in der Kirche vorbeizuschauen. Er vergibt uns, weil wir ihn bitten und weil er eben gnädig ist. Deswegen, es hat nichts weiter mit uns zu tun. Gott ist ein gnädiger Gott und jeder, der kommt, jeder, nicht nur du, auch die anderen, jeder, der kommt und der Vergebung und Gnade haben will, bekommt es von Gott. Jeder. Und manchmal denken wir sind irgendwie etwas Besonderes und wir sind in einer Sonderkategorie. Nein, wir sind in derselben Kategorie wie unsere Brüder und Schwestern auch. Okay, dann geht's hier weiter. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Ja, natürlich, klar. Und sein Herr wurde zornig. Jetzt kommt es. Wir sind immer noch im Bild, in der erfundenen Geschichte. Sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Also, die alte Schulderlassung wurde rückgängig gemacht. Er wurde ins Gefängnis geworfen, aber nicht nur das. Ja, das hätte er vorher auch haben können im Gefängnis. Aber stattdessen sogar kriegt er noch Besuch im Gefängnis. Die Folterknechte kommen und nehmen ihn in die Mangel. Das ist mehr als was ihm vorher erlassen wurde. Okay, du sagst, preis dem Herrn, alles nur eine Geschichte. Ja, jetzt halten wir uns gut fest. Seid ihr angeschnallt? Vers 35. So, was heißt so? So wie es in den vorigen Versen beschrieben war, ins Gefängnis werfen und die Folterknechte noch hinterher schicken, so wird auch mein himmlischer Vater, Achtung, das ist Originalton Jesus. Das ist nicht, was irgendwer sich ausgedacht hat, sondern das ist, was Jesus über seinen Vater sagt. So wird mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Du sagst, Moment mal, willst du damit sagen, der liebe, gütige, freundliche Gott wirft mich ins Gefängnis und schickt noch ein paar Folterknechte hinterher, nur weil ich mich weigere, meinem Bruder, der wirklich Schreckliches an mir getan hat, oder meinem Vater oder meinem Lehrer oder irgendwen, der wirklich mich so verletzt hat, nur weil ich mich berechtigterweise weigere, ihm zu vergeben, deswegen würde mein himmlischer Vater mich ins Gefängnis tun und noch Folterknechte hinterher? Du hast es kapiert. Genau das will Jesus hier sagen und das will ich dir nahebringen. Du sagst, das finde ich ja unglaublich. Wo bleibt da die Liebe? Nun, die Liebe ist, dass du dich auch selber lieben sollst und sagst, ja, wenn das so ist, dann werde ich alles tun, mich vor diesem Gefängnis zu bewahren, indem ich hübsch, brav vergebe. Und wenn ich bis jetzt gedacht habe, ich habe keine ausreichende Motivation zu vergeben, jetzt auf einmal habe ich sie. Sag, das ist Erpressung. Nein. Das ist eine Alternative. Vergeben und Freiheit oder Bitterkeit und nicht vergeben wollen und Gefängnis. Du hast die Wahl. Segen oder Fluch, wie Gott so viele Male sagt. Ich lege euch das vor und wählt. Und ich habe euch das vorgelegt, damit ihr das Leben wählt. Viele Christen haben ein so süßes Wischiwaschi-Konzept von dem lieben Gott, der würde das niemals tun. Sie ins Gefängnis werfen. Aber ich möchte lieber einen Gott haben, wie Jesus ihn mir vorstellt, als wie meine Fantasie ihn gerne noch ein bisschen anders haben möchte. Weil das alles ein Selbstbetrug werden kann, wo wir einen Fantasie-Jesus haben, einen Fantasie-Jesus anbeten, aber nicht den, der uns in der Schrift beschrieben wird. Ich will ja auch die Schriftsegnungen haben, also muss ich auch das Schrift-Gottesbild mit übernehmen und nicht das irgendwie, was der menschliche Verstand sich da so irgendwie ausdenkt. Das ist ein Schock. Gott ist bereit, dich, den es so lieb hat, ins Gefängnis zu werfen, wenn du nicht vergibst. Glücklicherweise kann nichts und niemand dich zwingen, nicht zu vergeben. Du hast immer die Wahl zu vergeben. Das ist das Gute, dass also du sicherstellen kannst, du landest nicht in einem geistlichen Gefängnis. Und wer ein bisschen etwas Gespür hat von biblischer Bildersprache und Symbole, weiß sofort, was mit Folterknechten gemeint ist. Das können nichts anderes sein als dämonische Mächte. Gott überlässt mich der Qual von dämonischen Mächten, wenn ich nicht vergebe. Na, da habe ich eine herrliche Basis. Ich werde jedem ungründlich und so tief es irgendwie sein muss, vergeben. Das geht sehr zusammen mit Epheser 4. Gebt nicht Raum dem Teufel. Das ist derselbe Zusammenhang. Einmal wird es negativ ausgedrückt. Gebt nicht Raum dem Teufel. Und dann heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und da steht dann diese Geschichte mit Bitterkeit, Grimm, Wut und so weiter. Wir geben dem Teufel Raum, genau mit den Verhaltensweisen, mit denen wir den Heiligen Geist betrüben. Und nicht vergeben ist deswegen so fatal. Deswegen so bedeutsam und folgenschwer, weil es eben nicht eine Randsünde ist, ja, wie irgendwie mal in einer verlangsamten Straße, wo nur 30 erlaubt ist, mit 35 durchzufahren, ja, sondern es hat einen ganz anderen Stellenwert. Es ist nämlich, es betrifft das Herz Gottes und den Kern des Evangeliums. Der Teufel ist ein gnadenloser, harter, berechnender Teufel und Gott, eben Gottes Wesen ist Gnade. und ist reich an Vergebung, reich an Barmherzigkeit. Und wenn wir uns erlauben, aus Unachtsamkeit, aus Unwilligkeit auf Korrektur und Ermahnung unserer Geschwister zu hören, wenn wir uns erlauben, in Bitterkeit zu wandeln und anderen nicht zu vergeben, was nachher dann sowieso offenkundig wird, wie das die Schrift sagt, in Lästerung. Bitterkeit wird sich immer auswirken, dass wir hasserfüllte, böse, lieblose, zerstörerische, lästerliche Worte gegen andere sprechen. Und wir hören das am Ton. Das habe ich gelernt in der Seelsorge, ja. Irgendwann habe ich verstanden, Bitterkeit und Vergebung ist so ein wichtiger Bereich in der Seelsorge. Und dann dachte ich, okay, das müssen wir durchnehmen. Also, mein lieber Bruder oder liebe Schwester, hast du denn allen Menschen schon vergeben? Dann habe ich herausgefunden, die wissen alle zu viel, die wissen, wie wichtig Vergebung ist und die wissen, was sie antworten sollten. Und alle sagen ja, weil sie wissen, wenn sie nein sagen würden, sind sie sowieso schon verkehrt und dann müsste man ein bisschen ins Detail gehen. Also alle wissen schon die richtigen Antworten. Und dann habe ich gedacht, so geht's nicht. Also habe ich mir einen Trick ausgedacht, auf biblischer Basis. Jesus sagt, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Aus der Fülle des Herzens redet immer. Und dann habe ich nicht mehr gefragt, du, wie sieht's aus mit Vergebung, allen vergeben, sondern so ganz beiläufig, so im Gespräch, sage ich dann, okay, also pass auf, erzähl mir mal was über deinen Vater. Und da platzt ein Vulkan auf. Also das ist ja wohl die Höhe. Wir haben hier so ein nettes Gespräch, wir beide. Und ich dachte, du willst mir helfen. Jetzt einmal sprichst du meinen Alten an. Also dass du den jetzt ins Spiel bringen musstest. Das hat jetzt die ganze Seelsorge-Session total runtergerissen. Und ich fühle jetzt einen solchen Unfrieden. Und überhaupt irgendwie finde ich das gar nicht gut von dir. Aha, da haben wir etwas entdeckt. Der Ton macht die Musik. Da liegt der Verdacht doch nah, auch ohne die Gabe der Geistunterscheidung. Hier ist ein Problem von mangelnder Vergebung. Wenn jemand so über seinen Vater spricht, dann hat er mit hundertprozentiger Sicherheit seinem Vater nicht vergeben. Aber wenn ich denselben gefragt hätte, hast du deinem Vater vergeben? Jawohl, alles Paletti, alles abgearbeitet. Deswegen stelle ich solche Fragen nicht mehr, sondern mache das ein bisschen indirekter. Jesus sagt, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und das ist ein wichtiges Symptom, dass wir für uns selber, ja, so eine kleine Checkliste vielleicht mal, dass wir für uns selber verwerten können. Woran könnte ich sehen, dass ich vielleicht jemandem nicht vergeben habe oder überhaupt irgendwie so ein Bodensatz von Bitterkeit in meinem Leben da ist? Nun, zum Beispiel eben, indem wir über andere Personen richtend, kritisierend, lieblos, lästerlich, böse, scharf reden. Nichts Gutes an der Person finden, weil wir nichts finden wollen. Wer verbittert ist gegenüber einer bestimmten Person, hat ein negatives Bild von der Person. Und er wird nichts Lobenswertes und nichts Gutes finden. Und du weißt, wie sehr die Bibel das betont: Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Das ist eines meiner Lieblingsverse, die ich versuche, meinen Kindern zu erklären. Und ich merke, wie schwierig das ist. Ja, sie können diesen Vers alle auswendig. Ich sage, okay, gut, jetzt erklär mir noch einmal, was bedeutet denn, die Eltern zu ehren. Ja, sie kennen den Vers auswendig, aber was das wirklich bedeutet, das ist noch eine andere Geschichte. Ja, und hier sagt die Bibel, die Haltung zu meinen Eltern hat etwas damit zu tun, ob ich ein langes und ein gutes Leben führe. Das ist die positiv ausgedrückte Kehrseite dieses Gesetzes von Vergebung. Und wenn wir nicht vergeben, dann strangulieren wir uns selbst. Ich habe eine Geschichte gehört, da war eine junge Frau, die sehr furchtbare Dinge von ihrem Vater erlitten hat. Und dann sagt also der Seelsorger, also ich sehe, hier ist wirklich dran, dass du deinem Vater vergibst. Und sie sagt, also, er hat mein halbes Leben kaputt gemacht. Und jetzt soll ich ihm vergeben. Ja, weil wenn du ihm nicht vergibst, macht er die andere Hälfte auch noch kaputt. Verstehst du? Nicht der Vater draußen, der irgendwas früher getan hat, sondern dein negatives, bitteres, böses Vaterbild in dir drin ist das Problem. Deswegen ist es auch zum Beispiel notwendig, manchmal einer Person, einem Familienangehörigen, der längst verstorben ist, sogar zu vergeben. Natürlich kannst du nicht hingehen und Wiedergutmachung machen. Du musst auch nicht diese Person ansprechen persönlich. Aber du kannst doch sagen, für das und das und das, was vorgefallen ist, ich vergebe meinem verstorbenen Vater, Mutter oder Onkel oder irgendetwas. Vergebung ist gar nicht etwas, was der andere braucht. Ja? Sondern wir haben es nötig, weil wir ja gesund werden wollen, weil wir frei sein wollen. Wir haben es nötig, dass wir in einem Zustand leben, wo wir alle Menschen vergeben haben. Also, so eine Art zu negativ zu reden, voller Vorwürfe, voller Empfindlichkeit und Bitterkeit zu sein, scharf zu sein, nichts Gutes dem anderen zu wünschen und zu gönnen. Das sind sehr deutliche Kennzeichen von eben solcher Bitterkeit. Oder es absolut schrecklich finden, der Gedanke, von dieser Person in irgendeiner Weise liebevoll behandelt zu werden, meinetwegen Umarmung. Ja? Wenn da das Kind ist voller Bitterkeit gegen die Mutter oder den Vater und die Eltern würden das Kind in den Arm nehmen, es wird dünn wie ein Bleistift. Und kann das nicht der Horror vorüber ist, weil irgendwann danach dann irgendwelche Wutausbrüche folgen würden, wenn dieser Zustand der Umarmung zu lange dauern würde. Wenn wir von jemandem nicht Zärtlichkeit annehmen können, ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass da noch ein Problem ist von Bitterkeit. So lasst uns diese Dinge wirklich ernst nehmen und sagen, ich will einmal mit dem Heiligen Geist durch meine Beziehung gehen. Überhaupt, wenn ich Personen meide, wenn ich negative Erwartungen habe an Personen, wenn da noch Erinnerungen sind an dramatische Ablehnungs- und Verwundungssituationen, dann sind das alles Symptome, die darauf hindeuten, dass da wirklich noch etwas nicht geklärt ist und nicht gelöst ist. Und es stimmt einfach nicht, wie man das in der Welt so sagt, naja, über die Geschichte im Laufe der Zeit wächst Gras drüber. Über seelische Verletzungen, Ablehnung, Misshandlung, Demütigungen und Lieblosigkeiten oder all diese verschiedenen bösen Dinge, die so passieren in einer Familie, wächst niemals Gras. Da wächst kein Gras drüber. Ich habe das gesehen, ich habe im Krankenhaus gearbeitet und das krasseste Beispiel war ein Mann, der hoch in den 90er war. Der hat in seiner Kindheit noch den Kaiser erlebt. Hat er mir erzählt, wie der Kaiser vorbeigeritten ist. Und er konnte mir mit solcher präzisen Detailschilderung Dinge aus seiner Jugend erzählen, die er erlebt hat und erlitten hat unter seinem Vater. Und es war erkennbar in der Stimme in der Art seines Tones, dass da Verletzung ist und dass da Bitterkeit da war. Der war hoch in den 90ern, kurz davor sein Leben zu beenden hier auf der Erde. Und was er erlebt hat, war 80 Jahre zuvor. Also wenn in 80 Jahren kein Gras drüber wächst, wann soll denn das Gras wachsen? Das ist eine Illusion. Ja, schon im Laufe der Zeit irgendwie kommt das. Es kommt im Laufe der Zeit Verhärtung und Bitterkeit und wir werden starr und wir erleben dann den Verlust von Freude. Bitterkeit ist ein Räuber von Freude. Bitterkeit und Zorn sind Dinge, die rauben uns der Freude. Wir können nicht die Freude wirklich genießen und erleben, wenn wir bittere Menschen sind. Ja? Deswegen brauchen wir solche Zeiten wie vorhin mit dem Heiligen Geist, dass wir so nach und nach sozusagen aufgeweicht werden durch den Heiligen Geist. Ja? Und je tiefer diese Verhärtungen sind, umso mehr braucht das. Ja? Und manche müssen viel wirklich unter den Heiligen Geist kommen und dann werden sie empfindsamer und weicher und fangen an erstmal zu sehen, wo sie verletzt wurden. Vorher haben sie gedacht, verletzt, also ich weiß gar nicht, was sie überhaupt haben. Ist das nicht irgendwie eine übertriebene Marotte, dass sie alle jetzt irgendwie sich immer nur um sich selber drehen und so empfindlich sind? Lass uns doch das alles vergessen, wir brauchen doch keine Verletzungen. Wir haben einen Krieg und der Feind ist vorne und wir gehen jetzt und was vergessen wir das alles mit den Verletzungen? Das kann man schön sagen, das klingt sehr markig, funktioniert aber nicht. Unsere Effektivität im Dienste des Herrn hängt davon ab, dass wir innerlich geheilt werden und dass wir gute Beziehungen haben. Und es ist nicht ein Zeichen, dass du besonders stabil bist, wenn du gar nichts weißt von Verletzungen, wenn du dich daran überhaupt nicht erinnern kannst, sondern es ist nur ein Zeichen, dass du besonders viel verletzt wurdest und dir eine dicke Betonschicht darüber gelegt hast, um ja nicht irgendwie mit dem in Berührung zu kommen, was da eigentlich unter dem Beton noch alles brodelt. Aber es sind eben Dinge, die uns behindern, die uns knechten, die uns krank machen und die deswegen doch weg müssen und raus müssen. Ja, Gott will nicht irgendwie auf diesem Beton, den wir da drüber geschüttet haben, dann irgendwie obendrauf was Neues pflanzen, sondern der Beton muss weg und dieses ganze alte Zeug muss einmal raus. Wohlgemerkt, das macht der Heilige Geist, das machen nicht wir selbst. Ja, und wir müssen da nicht irgendwie nachhelfen und bohren. Ja, es braucht auch einen Vorlauf. Es braucht auch schon gewisse Erfahrungen der Güte Gottes, bis wir überhaupt so weit sind, dass wir sagen, Gott, du darfst ans Eingemachte. Das geht nicht von vornherein. Wir haben viel zu viel Angst. Der Schmerz ist viel zu tief. Und das hat uns so irgendwie geprägt. Aber der Heilige Geist will vorsichtig, Schritt für Schritt, so wie wir ihm das erlauben. Er will da hineinkommen und will diese Dinge uns bewusst machen. Und diese uralten Reaktionen, die wir vollzogen haben, sind immer noch gültig. Wir haben Ablehnung erlebt, wir haben Demütigung erlebt, wir haben erlebt, wie wir lächerlich gemacht wurden, dem Spott preisgegeben wurden, wie wir als ein Nichts irgendwie behandelt wurden und so weiter. Und diese Dinge sind da, die sind immer noch da. Und die wirken sich zerstörerisch aus, weil wir Reaktionen uns ausgedacht haben, uns in Zukunft vor so etwas zu schützen. Und bestimmte Charakterstrukturen sind nichts einfacher als ein Versuch, uns irgendwie zu schützen. Menschen, die besonders beherrschend sind, tun das nur deswegen, weil sie sich sagen, lieber ich beherrsche den anderen, als dass ich mich beherrschen lasse. Das ist eine Schutzfunktion, eine Möglichkeit, die sie erwählt haben, weil sie eben als Kind keine anderen Möglichkeiten hatten. Da war nicht die Gnade da, da war kein Verständnis da von diesen Dingen. Ja. Und da ist man dann zu solchen Verhaltensweisen und Maßnahmen dann gekommen. Und es ist etwas Wunderbares und Heilsames, wenn der Heilige Geist anfängt zu arbeiten und diese Dinge uns offenbar macht und wir verstehen, was für verkehrte Einstellungen wir gegenüber Menschen, aber auch gegenüber zukünftigen möglichen Gefahrensituationen eingenommen haben. Zum Beispiel, als ich dem Wort Gottes so Raum gegeben habe, ja, dass es wirklich als Licht arbeitet und dass es in mir wirkt, wie das auch hier im Grundlagenseminar eben gelehrt wurde, habe ich etwas entdeckt, eine von mehreren Lebenslügen, auf die mein Leben aufgebaut war. Und das zu erkennen und dann zu sehen, wie unbiblisch das ist und wie das zu nichts Gutem führen kann, das ist so befreiend, dann diese Lüge beiseite zu legen und wirklich eine neue Haltung zu ergreifen. Und das wiederum können wir nur, wenn wir das Alte selber sehen. Deswegen ist es so wichtig, dass Licht hineinkommt und wir erstmal verstehen. Und da entdeckte ich eines Tages durch den Heiligen Geist eine solche Lebenslüge und die hieß so: Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist verletzt zu werden und du musst alles tun, Verletzungen zu vermeiden. Du sagst, ja, was ist daran verkehrt? Das Schlimmste sind nicht die Verletzungen. Es ist nicht entsetzlich schlimm und eine riesige, jahrelange Tragödie und Katastrophe, wenn du verletzt wirst, sondern was das Schlimme an der Verletzung ist, wenn wir nicht sofort und umgreifend mit Vergebung reagieren, dann wird daraus eine Katastrophe. Andere Menschen, wenn du geschützt bist im Willen Gottes und richtig reagierst, können nicht dich kaputt machen. Kaputt machen kann dich nur deine verkehrte Reaktion von Hass und nicht vergeben wollen oder du meinst, du kannst nicht vergeben. Und wenn du lernst, schnell und umfassend auf Verletzungen, Demütigungen und wer würde sie nicht erleben, zu reagieren, erlebst du, wie jetzt Gott dein Schutz ist. Aber wenn du das nicht hast, ist dein einziger Schutz, eine dicke Mauer um dich herum aufzubauen und dich zurückzuziehen. Und dann wirst du irgendwie so ein Einsiedler, ziehst dich in dein inneres Exil zurück. Oder eben andersherum, wenn du charakterlich irgendwie von der Persönlichkeit anders veranlagt bist. Du wirst ein aggressiv beherrschender Mensch, der die anderen so unter Kontrolle hält, dass sie sich gar nicht imstande sehen, etwas gegen dich zu unternehmen, weil du sie kontrollierst und deswegen verhinderst, dass sie dich angreifen können. Aber so kommen solche Dinge zustande. Und es ist eine solche Befreiung, das zu erkennen. Das Schlimme war nicht, was mir passiert ist, sondern das Schlimme war, wie ich darauf reagiert habe. Das war das eigentlich Schlimme. Und das hat die Tragödie ausgelöst. Das hat diesen jahrelangen Schmerz verursacht, dann der Ablehnung. In einer Weise natürlich, Gott hat Verständnis über, wie wir reagiert haben als Kind, und trotzdem bleiben die Gesetze, wie Leben funktioniert und was das Leben letzten Endes ausmacht, die bleiben immer dieselben, ob du Christ bist oder nicht. Und deswegen, weil Vergeben einfach dem göttlichen Lebensstil entspringt. Gott ist ein gnädiger, vergebender Gott. Deswegen war es, auch wenn du sagst, ich war kein, und erlassen, die Person losgeben und das Darlehen oder die Schuld erlassen. Und dieses Losgeben bedeutet auch vom Griechischen freisetzen, jemanden befreien. Und das wird auch gebraucht in Lukas 6, 37. Lasst los und ihr werdet losgelassen. Lasst los und ihr werdet losgelassen. Ich glaube, andere Bibelübersetzungen sagen dann auch, vergebt, so wird euch vergeben. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Hier hast du wiederum diesen Verbund, ja, dass meine innere Freiheit damit zu tun hat, dass ich andere in Freiheit erlasse. Das ist ein biblischer Sachverhalt, um den kommen wir einfach nicht herum, und den nehmen wir am besten einfach so zur Kenntnis, und dann nutzen wir dieses Gesetz für uns. Die Schuld sollen wir erlassen. Dieses Wort wird zum Beispiel gebraucht im Sinne von gehen lassen, wegschicken, entlassen. Ja, als die Menschen bei Jesus waren und er wollte sie oder sollte sie entlassen. Sie hatten lang genug bei ihm ausgeharrt und die Predigten gehört, und er sollte sie jetzt entlassen. Das sind schöne, bildhafte Ausdrücke für das, was wir tun sollen. Wir sollen die Person, die wir sozusagen mit unsichtbaren Stricken unserer Bitterkeit binden, loslassen. Und wir sollen die Schuld wegschicken. Die Schuld wegschicken. Das ist, was wir tun sollen und was wirkliche Vergebung beinhaltet. Vergebung fällt manchen Menschen schwer, weil sie das Gefühl haben, dass sie sozusagen damit ausdrücken, das war gar nicht so schlimm, was der mir angetan hat. Aber vergeben wird Schuld. Wir vergeben Schuld. Nur eben, wir übernehmen jetzt diese Haltung, das ist eine Schuld, die er an mir begangen hat, und das ist sein Problem zwischen ihm und Gott. Und Gott ist Richter und nicht ich bin Richter. Wenn ich jemanden vergebe, brauche ich keine Angst zu haben, dass ich damit sagen würde, naja, so schlimm war es ja nicht. Okay, ich war ein bisschen zimperlich, aber jetzt sehe ich es ein. Okay, und jetzt lege ich das endlich mal beiseite. Das ist damit nicht gemeint, ja? Sondern Schuld bleibt Schuld, aber wir erkennen an, wir haben uns in die Position des Richters gesetzt, und das ist nicht unsere Position. Ja? Gott ist Richter und Gott ist verantwortlich, und die Person muss sich vor Gott für das verantworten. Und Gott erwartet von uns, wie wir das jetzt hier an etlichen solchen Schriftstellen gesehen haben, Gott erwartet von uns, dass wir anderen Menschen vergeben. Egal wer sie sind, egal was sie getan haben, egal ob sie das heute einsehen oder nicht, oder gesagt hätten, ich würde es heute genauso wieder machen, das spielt alles keine Rolle. Wir vergeben, weil wir uns lieb haben und weil wir möchten, dass Gott uns segnet. Deswegen vergeben wir, nicht weil der andere das verdient oder irgendwie so etwas. Ja, sondern wir vergeben, weil Gott einfach es so angeordnet hat und weil wir den Segen haben wollen und zwischen uns und dem anderen ja auch kein prinzipieller Unterschied besteht. Da ist auch das Problem desjenigen, der nicht vergibt. Er sieht sich in einer anderen, besseren Position. Aber wir sind genauso abhängig von der Gnade wie er auch. Von der Gnade von Gott und von der Gnade auch von anderen Menschen. Und wenn wir nicht vergeben, dann tun wir so, als wären wir die Herren über Gnade, was wir ja glücklicherweise nicht sind. Okay, also dann lass uns jetzt einzelne Schritte noch ein bisschen deutlicher in der Praxis anschauen, damit wir ganz genau wissen, wie sieht das Vergeben aus und wie sollen wir damit jetzt umgehen. Also das allererste hatte ich eigentlich vorhin schon gesagt. Hände weg von einer Form von Selbstanalyse und Selbstbeschäftigung mit der eigenen Vergangenheit. Das bringt überhaupt nichts. Ja? Sondern wir schauen ins Wort, wir tun die normalen Dinge, Fürbitte, Gebet, stehen hinter unserer Leiterschaft, zahlen unseren Zehnten, dienen in der Gemeinde und machen all die normalen Dinge, die ein normaler, richtiger, kerngesunder Christ nun einmal tut. Und nun hören wir was über Vergebung, ja? Und wir kriegen den leisen Verdacht, hey, das Thema ist bei mir noch nicht zu Ende. Irgendwie scheint da auch noch was zu brodeln und sich da irgendwie in der Tiefe so abzuspielen meiner Person. Okay, wir sagen, Heiliger Geist, ich habe verstanden, dass das wichtig ist. Und das ist schon ein riesiger Schritt nach vorne. Ja? Wenn du sitzt und sagst, ich weiß überhaupt nicht, wovon heute hier geredet wird. Oder du, lieber Hörer auf Kassette, ja, du sagst, ich weiß gar nicht, was das Ganze überhaupt soll. Ja, also ist denn das so wichtig, muss denn das jeden irgendwie betreffen? Also ich jedenfalls in meinem Leben, ich habe nichts zu vergeben, niemanden und gar nicht. Und ich weiß gar nicht, was die anderen da irgendwie für eine große Geschichte daraus machen. Du, ich kann dir sagen, ich war einmal in einem Meeting, da war ich ein ganz junger Christ. Und da hörte ich zum ersten Mal etwas über Bitterkeit. Und ich habe mich da gelangweilt. Ich habe da gesessen, ich dachte, was soll dieser psychologische Kram? Das muss doch wieder aus Amerika kommen, habe ich gedacht. Das muss doch so sein, ja? Mensch, statt dass wir jetzt hier irgendwie den großen Durchbruch haben für die Erweckung und mal richtig Apostelgeschichte studieren, die großen Taten Gottes und die Sachen, jetzt sitzen wir hier in der Jugendstunde und über eine Stunde quasselt er da schon von Vergebung und alles, also ich weiß gar nicht, wofür das alles gut sein soll. Und ich habe mich da gefragt, glaubt dieser Mensch wirklich, der da redet, dass es irgendeinen gibt in unserem Jugendmeeting, den das überhaupt betreffen würde? Ja, ein paar Jahre später kam der Heilige Geist und er fing an zu wirken und dann war ich überzeugt, mindestens einen gab es, den das betraf und das war ich selbst. Und das sage ich einfach, damit wir uns der Gefahr bewusst sind. Wir können total drinstecken in der Bitterkeit, in dem Nicht-Vergeben haben und nicht vergeben wollen. Und auf Anhieb merken wir nichts davon. Das ist das Gemeine an dieser Art von Sünden. Es gibt Tatsünden, die haben wir getan und das wissen wir auch. Mein berühmtes Beispiel ist also immer die Bank. Ja, war ich eben schon dabei, wo du das aus dem Garten wieder ausbuddelst, was du da also als Beute versteckt hast. Wenn du jemals eine Bank ausgeraubt hast, ja, und ich habe schon mal im Grundlagenseminar einen Bankräuber gehabt, ja, sowas gibt's wirklich. Ja, hat sich amüsiert, als ich dieses Beispiel gebracht hatte. Wenn du eine Bank ausgeraubt hast, das kann 30 Jahre zurückliegen, du wirst es immer noch wissen. Es ist nicht eine Sache, die deinem Gedächtnis so entschwindet. Das wirst du nie wieder vergessen, dass du eine Bank ausgeraubt hast. Das sind Tatsünden, die viel, viel offensichtlicher sind. Aber es gibt andere Sünden, wie die Verweigerung zu vergeben. Darin können wir mittendrin stecken und wir haben keine Ahnung. Und wir können auch mit einem treuen Dackelblick sagen, nein, also Vergebung ist überhaupt kein Problem bei mir. Und der Seelsorger sagt, auweia, hier haben wir aber ein ganz besonderes Problem. Die Tatsache, dass wir von uns denken, wir haben damit kein Problem, ist eher ein Indiz, dass wir ein ganz dickes Problem haben. Ja? Diese Dinge geraten in Vergessenheit, die werden irgendwie so wie ausgeblendet, als wenn die gar nicht da wären. Ja? Und deswegen diese kleine Checkliste von eben, ja? Schmerzen dann noch Erinnerungen, können wir von bestimmten Menschen keine Liebe annehmen, können wir ihre Nähe nicht ertragen und so weiter. Da sind dann so gewisse Symptome, die sagen, wir sind eben doch Kandidaten. Okay, jetzt kommen wir also zu dem begründeten Verdacht. Wir sind auch Kandidat für dieses Thema. Und dann sagen wir, liebe Heiliger Geist, ich bin bereit, ich bin offen, so wie du willst, mich hineinzuführen in die Vergangenheit und mir zu zeigen, wo ich nicht vergeben habe. Und ich bin bereit, was immer du mir zeigst, in Ordnung zu bringen. Ich bin bereit zu vergeben, jedem für alles. Ich bin bereit. Aber dann gehen wir einfach normal weiter und schauen nicht und wühlen da in uns selbst, holen uns so eine große Schaufel und fangen da an, rumzubaggern und zu schaufeln. Das tun viele. Sie hören was über diese Dinge und dann legen sich sozusagen selbst auf die Couch und versuchen sich zu analysieren. Das ist nicht, was wir tun sollen. Wegsehen auf Jesus. Und der Heilige Geist, wenn der von uns die Bereitschaft bekommen hat, wir wollen lernen in Bezug auf dieses Thema, er wird uns zeigen. Und wenn wir schon mithelfen wollen, dann nur in dem Sinne, dass wir reichlich das Wort Gottes nehmen, eben als Licht. Du machst mein Dunkel hell wie den Mittag, heißt es an einer Schriftstelle. Gott arbeitet in uns und er bringt das Verborgene ans Licht, indem wir dem Worte Gottes in uns Raum geben. Okay, und wenn wir das tun, Wenn wir so offen sind, dann fängt der Heilige Geist an zu arbeiten. Dann fängt er an, uns Sachen zu zeigen. Das kann sehr unterschiedlich sein, wie wir dessen bewusst werden oder so, ja. Aber auf einmal sehen wir etwas, was wir vielleicht Jahrzehnte nicht gesehen haben. Und das kann sein, dass das Dinge sind, die sehr, sehr lange zurückliegen. Nicht der Zeitfaktor ist entscheidend, sondern die Tatsache, liegt hier eine solche Situation der Verletzung, der Demütigung vor und habe ich eben darauf nicht richtig reagiert. Okay, und wenn wir solche Sachen sehen, dann also der nächste Punkt. Ja, ich glaube, dass es notwendig ist, so konkret, wie der Heilige Geist uns Dinge zeigt, auch genauso konkret diese Dinge zu behandeln. Ich glaube, dass es wenig bis fast gar nichts bringt, wenn du dann irgendwann so sagst, okay, gut, also Vergebung muss sein, ich vergebe meinen Eltern, was immer sie gemacht haben. Das hat fast keinen Wert, da kommt nichts bei heraus. Ja? Du wurdest auch nicht pauschal verletzt, sondern sehr spezifisch. Ja, und Gott will, dass du auch spezifisch jetzt mit diesen Dingen umgehst, so wie er dir vielleicht einige Schlüsselpositionen aufzeigt. Nicht die ganze Geschichte irgendwie, dass du das nochmal durchgehst. Ich glaube auch nicht, was manche Leute sagen, du musst den ganzen Schmerz deiner Kindheit, ja, und manche gehen dann noch weiter, dann kommt noch der Geburtsschmerz dazu, ja, den ganzen Schmerz deiner Kindheit musst du doch mal durchleben, ja. Das ist Unsinn. Unsere Erlösung besteht nicht darin, dass wir noch einmal durch den Schmerz gehen, sondern dass jemand anderes unsere Schmerzen getragen hat. Darin besteht unsere Erlösung. Ja? Und es gibt nur exemplarische Situationen, die schon genug sein können. Als dieses Thema anfing in meinem Leben, weiß ich, dass es eine Zeit gab von mehreren Wochen, ich glaube bald 3 Monate, wo Tag für Tag der Heilige Geist Dinge aus der Vergangenheit brachte. Tag für Tag, 3 Monate lang. Ich dachte, ja, hatte das nie ein Ende. Doch, dann hatte es ein Ende, preis dem Herrn. Dann irgendwann später gab es noch einmal eine Zeit von einigen Wochen, wo noch mehr Sachen dann so hervorkamen. Ja? Und Gott ist gnädig, er weiß, wie viel wir vertragen können. Und lass ihn das bestimmen. Er ist unser Arzt, nicht wir selbst. Ja? Wir tun die normalen Dinge, wie ich schon gesagt habe. Aber dann fängt er an, weil wir ja die Erlaubnis gegeben haben und weil er uns mehr lieb hat als wir uns selbst und er weiß, was zu unserer seelischen Gesundheit beiträgt. Also sobald wir dem Heiligen Geist die Erlaubnis wirklich geben, zeig mir, wo ich verletzt wurde und wo ich nicht mit Vergebung reagiert habe. Er beginnt, Situationen zu zeigen. Darauf kannst du wirklich dich verlassen. Das wird er tun, weil er dich lieb hat. Weil er möchte, dass du in die Freiheit kommst und in die Freude kommst und in das siegreiche Leben und etwas tust für deine Gesundheit. Er möchte das. Und deswegen wird er uns helfen, diese Bitterkeit herauszunehmen. Okay, jetzt sehen wir also konkrete Dinge, die wir da vor uns haben. Und dann wäre wohl der nächste Schritt, dass wir erstmal unseren eigenen geistlichen Mangel bekennen. Wir haben hier nicht richtig reagiert. Wir haben Gnade vorenthalten. Vergebung ist ein Ausdruck von Gnade. Und wir haben nicht mit Gnade, sondern mit Rache reagiert. Ja, den Punkt, ja, ich konnte ja nicht anders, habe ich schon besprochen. Ja, es geht nicht darum, was du damals anders konntest. Es geht darum, was du heute siehst, was richtig war. Wir haben nicht mit Gnade reagiert und das ist erstmal ein Punkt, wo wir schuldig geworden sind, wo wir wiederum Vergebung brauchen. Das ist der großartige Punkt, weswegen Vergebung in der weltlichen Therapie keine Rolle spielt. Vergeben kann nur der, dem auch vergeben worden ist. Und weil da nicht Schuldvergebung von Gott ist, deswegen kann auch die Vergebung gegenüber anderen Menschen, wiewohl es wirklich der herausragende Faktor ist für innere Heilung, kann dort keine Rolle spielen. Es kann keine wirkliche Vergebung geben, bevor wir nicht von Gott uns Vergebung haben schenken lassen. Das ist der Hauptgrund, warum weltliche Psychologie eben zu kurz greift und dort einfach nichts Echtes anbieten kann. Oder sagen wir besser, ein Grund. Es gibt andere Gründe. Sie kennen natürlich nicht neue Geburt und so weiter. Okay, gut. Und dann ist es wichtig, jetzt kommt es also wirklich ans konkrete Vergeben. Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist nicht ein Gefühl. Vergebung ist eine Entscheidung. Zunächst einmal können wir uns entscheiden, okay, ich sehe, das habe ich nicht getan, ich habe nicht vergeben, aber ich lege mich fest, ich entscheide mich, meinem Opa, meinem Lehrer zu vergeben. Aber da müssen wir auch ganz genau sein, ja, manche Leute, mit denen ich so gebetet habe, ja, irgendwie, habe ich schon erlebt. Oh Herr, ich will jetzt meinem Opa vergeben, ich will jetzt vergeben, Herr, ich sehe es ganz klar, ich will jetzt vergeben, ich will vergeben. Ich sage, okay, dann tu es jetzt. Zu sagen, ich will vergeben, ist noch keine Vergebung. Ja, das ist genauso, wie wenn ich sage, ich will dir was schenken, du sagst, ja, hoffentlich machst du es bald. Ja? Das ist nur eine Absichtserklärung, das ist schon viel wert, ja, aber das ist nicht das Eigentliche. Ich will vergeben, ist schon glorreich, ja. Dann bist du schon aus dem Ganzen, aus der Lüge der Seele heraus, ich kann nicht, ja, dann bist du schon einen Schritt weiter, ja, das ist gut, aber ich will vergeben, ist noch nicht vergeben, ja, sondern dann kommt der eigentliche Moment des Vergebens. Und das können wir uns wirklich so vorstellen, ja, bildlich, ja, dass wir eine Person, die wir gebunden haben, die wir festgehalten haben, loslassen. Wir lassen jetzt den lieben Opi los. Und wenn er auch schon 50 Jahre im Grab liegt, ist egal, innerlich ist er noch sehr lebendig. Wir lassen ihn los. Jetzt lasse ich meinen Opa los. Das hat auch sehr viel mit Glauben zu tun, ja. Wir sprechen und wir glauben, dass jetzt geschieht, was wir sagen. Gott honoriert unser Wort. Da wird unsichtbar wirklich etwas durchtrennt. Da passiert wirklich etwas. Ich lasse jetzt diesen Menschen, der mich verletzt hat, los. Und dann beschäftigen wir uns mit der Schuld. Und die Schuld schicken wir weg. Über alle Berge. Wir wollen sie nie wieder haben. Und bitte nicht ein Gummiband dranhängen und dann die Schuld losschicken. Ja, bis hinter den Hügel, und wenn der Seelsorger weg ist, dann holen wir das Ganze wieder. Sondern wir entscheiden uns, wir schicken die Schuld weg und wir wollen sie nicht mehr sehen. Wir wollen nicht mehr daran denken. Das ist, wie Gott vergibt. Er gedenkt nicht mehr der Sünden und wir wollen auch nicht mehr daran denken. Das kann schon sein, dass wir dann bestimmte Dinge irgendwie so noch in Erinnerung haben später, ja. Brauchen wir ja auch, wenn wir dann lernen wollen über Vergebung, müssen wir ein paar Beispiele haben, ja? Aber der Schmerz ist weg. Halleluja. Der Schmerz ist weg. Ja, Dinge, über die wir vielleicht früher tagelang geweint haben oder jahrelang depressiv waren, der Schmerz ist raus. Und ohne, dass wir eine brüchige Stimme kriegen und feuchte Augen kriegen, können wir sagen, das und das habe ich erlebt und solche Spezies von Lehrer habe ich gehabt in der Schule. Und wenn ich Kultusminister wäre heute, obwohl ich ihm vergeben habe, ich würde sie alle absetzen. Weil sie solche pädagogischen Nieten sind, weil sie Dinge gemacht haben, die man nicht tun darf mit einem Kind vor der versammelten Klasse, es so zu demütigen. Das darf man nicht tun. Ja? So, Gott löscht nicht notwendigerweise tatsächlich alles aus der Erinnerung aus. Ja? Aber es kommt aus unserer Seele heraus und es ist nicht mehr etwas, was schmerzt und was uns runterzieht und was jedes Mal irgendwie uns einem Tränenausbruch irgendwie nahe bringt. Wir schicken die Schuld weg über alle Berge. Okay, dann ein weiterer Punkt, der, wenn wir ihn richtig verstehen, echt hilfreich sein kann. Jedenfalls habe ich das viele Male so in der Seelsorge erlebt und auch als ich durch diesen Prozess selbst gegangen bin. Es ist schon ein Stück von Gnade, die wir erweisen, wenn wir zu der folgenden Haltung kommen. Ja? Nur einmal zu sagen, ich vergebe, reicht nicht aus, es muss etwas mehr danach noch geschehen. Und etwas zum Beispiel, was geschehen kann, ist, uns hineinzuversetzen in, sagen wir jetzt mal, ungeschickten, herrschsüchtigen, bösen Lehrer, den du da gehabt hast in der Volksschule, der irgendwelche blödsinnigen, pädagogisch wertlosen Dinge mit dir gemacht hat und dich gedemütigt hat. Ja, wenn du dir vorstellst, ja, aus heutiger Sicht, der einzige Grund, warum der so kalt und so herrisch und so gefühllos und so beherrschend irgendwie war, kann doch nur der sein, dass er einen solchen Vater gehabt hat, dass er nie einen Vater gehabt hat, der ihn in den Arm genommen hat, der ihn lieb gehabt hat, der ihn ermutigt hat und der ihm Gefühle entgegengebracht hat. Das kann doch nur der Grund sein, dass er selber eben ein sehr verletzter Mensch ist. Also wenn wir in Bezug auf die Person, der wir schon vergeben haben, uns klar machen, Mensch, das ist doch ein armer Mensch. Der hat doch selber so viele Defizite und Probleme. Der konnte doch eigentlich gar nicht anders. Bitte nicht entschuldigend irgendwie, aber doch, das ist ein Zeichen, dass wir uns in Richtung Gnade bewegen, dass wir alle entschuldigenden Beweggründe zusammensuchen, die es überhaupt nur geben würde. Und das ist nämlich das Gegenteil von Gnadenlosigkeit. Der Gnadenlose sagt, nein, komm, erzähl mir nichts, mein Vater war so und der wollte mich fertig machen, das weiß ich, das hat er viele Male gesagt, das hat er so gemeint und so ist es gewesen, erzähl mir nichts, fertig, aus, und mir ist egal, wie sein Vater gewesen ist, mich interessiert nur, wie er zu mir war, Punkt, aus. Da sind wir mitten noch in der Härte, in der Bitterkeit, verstehst du? Aber wenn wir Gnade geben wollen, dann sehen wir, dass die Sünde nicht mit unserem Vater begonnen hat, sondern schon mit dessen Opa und dann kannst du zurückgehen, meinetwegen bis Adam. Ja? Ich musste auch einmal einen Punkt Adam vergeben, als mir realistisch vor Augen geführt wurde, das Problem in meinem Unkraut habe ich Adam zu verdanken. Dorn und Disteln soll der Acker tragen. Das war der Fluch, den Adam bekommen hat. Und ich habe gesehen, mein Chaos im Garten kommt wegen Adam. Aber ich habe ihn vergeben, preis dem Herrn. Aber wenn wir sehen, unsere Eltern konnten nicht mehr geben, als sie gegeben haben. Sie konnten nicht mehr geben. Sie sind selber begrenzt gewesen. Ja? Also das irgendwie versuchen, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ja? Da kommen wir dann auch übrigens viel besser hinein in die Rolle als erwachsene Kinder von eben noch viel erwachseneren Eltern. Irgendwann sind wir ja dann nicht mehr die kleinen Kinder, sondern dann soll da auch von uns etwas wieder zurückkommen zu ihnen. Und wenn wir sie dann mit anderen Augen sehen und sagen, Mensch, ja, was haben Sie für eine Kindheit gehabt, ja? Und dann wird uns Gott vielleicht, wenn das möglich ist, noch einige Dinge von unserem Opa, also dessen Vater irgendwie sagen, dann fangen wir an zu verstehen, wie Sünde durch die Generationen geht, ja? Wie da eine bestimmte Verhaltensweise einfach quer durch die Generationen hindurchgeht. Dass eines das andere ablöst und immer wieder sich wiederholt. Wir bringen da entschuldigende Gründe ins Spiel. Oder wir können zum Beispiel auch sagen, wenn dieser Mensch wirklich gewusst hätte, was er mir damit antut, mit dem, was er da gesagt, getan hat oder eben auch nicht getan hat. Ja, viel Ablehnung kommt ja auch durch Übergehen, Missachtung, nicht Wertgefühl vermitteln zustande. Wenn dieser Mensch, der das mir angetan hat, wenn der gewusst hätte, wie tief mich das verletzt, was das wirklich in mir anrichtet, ich kann wohl glauben, er hätte das nicht gemacht. Da gehen wir wirklich dieser Person entgegen. Wir bewegen uns in die Gnade hinein. Wir versuchen, mildernde, entschuldigende Gründe zu finden. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja? Das sind Dinge, die uns helfen, dass wir herauskommen aus dieser Härte, diesem Verurteilen, diesem Rächen und wo wir den anderen anklagen, wo wir also erkennen, Mensch, da sind doch Begrenzungen, die sind doch schon vor mir gewesen und die hat er sich auch nicht ausgesucht oder sie. Ja? Sondern das sind Dinge, die haben doch eine lange Tradition schon. Und wir sehen, die Bedürfnisse, die er hatte nach einem liebevollen Vater, sind ja nie erfüllt worden. Okay, dann ein nächster wichtiger Schritt, dass wir uns vor Gott mit dieser Person weiter beschäftigen. Zum Beispiel zu erkennen und darüber dankbar zu sein und nachher das sogar auch zu fühlen. Gott liebt diese Person, die mich verletzt hat, genauso wie mich. Das ist ja das Schöne, wir müssen ja jetzt nicht für unseren Erzfeind Liebesgefühle entwickeln. Wir müssen ja nur hineinkommen in die Realität der Liebe Gottes. Gott liebt diesen Menschen. Ich habe ja mal gesagt, hier irgendwo, ja, es gab eine Situation, wo ich auch gesehen habe, dass ich Adolf Hitler vergeben muss. Ja? Für das, was geschehen ist in bestimmter Dinge. Ich will jetzt nicht alles ausführen. Ja? Und Gott mir gezeigt hat, er liebt Adolf Hitler genauso wie mich. Und es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen mir und Adolf Hitler. Da ist jemand aufgestanden und gesagt, wie kann man so etwas sagen? Das war ein Unmensch und wir sind doch alle wunderbare, prächtige Menschen. Ja, Jesus sagt, das Herz des Menschen ist voller Bosheit und Unreinheit und all diese Dinge und er zählt das alles auf und er redet von deinem und von meinem Herzen. Vielleicht kannst du es noch nicht so ertragen und das glauben. Ich glaube das sehr wohl. Da gibt es keine wesentlichen Unterschiede. Es gibt einige Unterschiede durch bestimmte Maßnahmen, eine betende Großmutter und Segen hier und Gottes Einfluss da. War ich nicht so kühn und so freigesetzt in der Sünde, so konsequent zu sein wie Adolf Hitler? Aber das hat nichts mit mir zu tun, sondern da gab es sozusagen schadensbegrenzende Maßnahmen in meinem Leben. Jahre später, nachdem ich gläubig war, hat Gott mir gezeigt, dass ich als kleiner Junge mich hingezogen gefühlt habe zu einer Nachbarsfrau, eine Bekannte meiner Oma. Ich habe das total vergessen. Und immer wenn ich die besuchen ging, und ich besuchte sie so gerne, nahm sie mich auf den Schoß und dann hat sie ein dickes Buch gehabt und dann las sie mir vom Heiland vor. Und das hat mich so erfreut und das war so schön und das war so eine wunderbare Atmosphäre bei ihr und ich war viele, viele Male bei ihr und dann habe ich das total vergessen. Und dann, über 20 Jahre später nach diesem Ereignis, als ich dann schon jahrelang Christ war, zeigt Gott mir, der Segen, den du erlebst, hat sehr viel mit dieser Tante Muschek zu tun. Hat sehr viel mit ihren Gebeten zu tun. Als ich auf ihrem Schoß war, hat sie gebetet, oh Gott, gebrauche diesen Jungen, segne ihn, bewahre ihn, schütze ihn. Und das ist, was mich bewahrt hat in Afrika und in Skandinavien und wo ich in all diese furchtbaren Dinge drin gewesen bin und wo ich viele Male mein Leben hätte verlieren können, wo die Gnade Gottes mich bewahrt hat. Nicht durchzudrehen, mich nicht vor die Schienen zu schmeißen, wie ein anderer Freund von mir im LSD-Rausch oder solche Geschichten. Das ist die Gnade Gottes gewesen, weil Tante Muschek mir die Hände aufgelegt hat und für mich gebetet hat und das Wort Gottes in mich hineingesprochen hat. Und ich war vielleicht 6 Jahre alt, 5 Jahre alt. Und Gott hat mir gezeigt, das hat er in mein Leben gebaut, um mich vor mir selbst zu bewahren. Und Gott hat Gnaden, wie sagt man, Fahrbahnmarkierungen oder Randbegrenzungen in dein Leben gebaut, dich vor dem Schlimmsten in deiner Vergangenheit zu bewahren. Wer weiß, was aus dir geworden wäre. Ja? Das Potenzial, ein abgrundschrecklicher, tiefer, böser Mensch zu sein, haben wir alle. Aber die Gnade Gottes hat irgendwo Begrenzungen eingebaut, weil jemand gesegnet und gebetet hat. Und so können wir sehen, dass das nicht auf unserer Rechtschaffenheit gegründet ist, sondern weil Gott gut ist. Und Gott liebt den, der mich verletzt hat, genauso wie mich. Wenn ich beginne dafür zu danken und mich freue, fange ich an, früher oder später. Aber es wird kommen. Ich fange an, den Menschen, der mich verletzt hat, mit anderen Augen zu sehen. Ich mache immer so einen Test, wenn ich in der Seelsorge so bin mit Leuten und so. Weil ich weiß, wir haben ein inneres Bild in uns von dem, der uns verletzt hat. Ich sage, wie siehst du deinen Vater? Kannst du ihn lachen sehen? Kannst du ihn sich sehen, wie er sich freut? Ja? Und wenn du ihn nur böse, nur versteinert siehst, ich sage dir, er war nicht nur böse, er war nicht nur versteinert, aber du siehst ihn so, weil du nicht vergeben hast. Wir haben ein negatives Bild von einer Person, wenn wir nicht vergeben haben. Wir können uns nicht vorstellen, wie sie anders ausschaut und lacht und fröhlich ist. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir ein negatives Bild haben. Und Gott will von diesen inneren zerstörerischen Bildern, das ist doch das Problem, uns freisetzen. Und das geschieht, indem er uns heilt und dieser Prozess einfach in uns arbeitet durch Vergebung. Wir danken Gott, er liebt diese Person. Okay, und dann Punkt Nummer 7, Fürbitte. Regelmäßig Zeit nehmen zu beten für die Person. Hiob 42,10. Gott wandte das Schicksal des Hiobs, als er anfing, für seine Freunde Fürbitte zu tun. Was waren seine Freunde? Das waren die, die mitten in der Katastrophe noch auf ihm herumgetrampelt sind. Das waren seine Freunde. Und Gott wandte das Geschick des Hiobs, als er anfing, für seine Freunde Fürbitte zu tun. So nimm dir Zeit, das ist nicht verlorene Zeit, für die, die dich verletzt haben, zu beten, sie zu segnen und zu wirken. Manchmal auch aus der Fürbitte, Gott zeigt uns praktische Dinge. Ich hatte mal einen besonderen Feind, jemand, der in besonderer Weise gegen mich vorgegangen ist. Ich werde es nicht im Einzelheiten beschreiben, sonst könnte man das auf dem Tape dann hinterher nachvollziehen. Das ist schon viele Jahre zurück, aber und ich hatte starke Verfolgung und Auseinandersetzung durch diese Person. Und dann hat Gott mir gesagt, ich soll hingehen und ihn um Vergebung bitten für das, was ich verkehrt gemacht habe. Ich habe gesagt, Herr, das sind vielleicht 3%, aber 97% bei ihm. Und er hat gesagt, vergiss die 97%, darum kümmere ich mich. Geh du hin und bitte um Vergebung für die 3% bei dir. Ich bin hingegangen. Irgendwie hatte ich immer noch ein Gefühl, Gott, das ist doch nicht gerecht. Der muss doch zu mir kommen. Und Gott sagt, der kann nicht, aber du kannst. Geh hin. Und ich ging hin und bat um Vergebung für diese 3%. Ja? Und dann später, ich habe für diese Person dann weiter gebetet, so lange gebetet, bis es nicht mehr weht hat, bis sie innerlich frei war. Und Gott sprach und sagt, er hat demnächst Geburtstag, schenk ihm etwas zum Geburtstag. Ich sage, Herr, er ist ein Millionär, der hat alles, was er braucht. Wie sollte ich ihm etwas schenken? Es geht nicht darum, ob er irgendwas braucht, es geht darum, dass du restlosen Durchbruch in deinem Herzen hast. Und schenken ist ein Ausdruck davon, dass du nichts mehr zurückhältst gegen ihn. Schenk etwas. Ich sage, Herr, ich weiß nicht, was ich ihm schenken soll. Und der Herr gab mir eine wunderschöne Idee, ja, was ich ihm schenken könnte. Und etwas ganz Originelles habe ich ihm dann gekauft und geschenkt. Hat gar nicht viel gekostet, glaube ich, sogar unter 30 Mark oder so. Ja, habe ich ihm dann geschenkt und er ist dahin geschmolzen wie Butter. Er ist wie Butter dahingeschmolzen und Gott hat eine Versöhnung gewirkt. Wir sind theologisch immer noch sehr weit auseinander. Sehr weit, vielleicht heute mehr als je zuvor. Aber er ist hier drinnen nicht mehr mein Feind. Was er in sich hat, weiß ich nicht. Ja, aber er ist mir nicht mehr mein Feind. Und als Gott mich dann da herausgeführt hat, wusste ich, ich lasse da nicht irgendetwas zurück. Ich bin nicht mit irgendwelchen Ketten an das Alte gebunden. Ich bin frei. Ich bin frei, mit Gott zu gehen, weil die Vergangenheit mich nicht wieder einholt. Und manche Leute haben Angst, irgendwen zu treffen. Hilfe, dann steht die Vergangenheit wieder auf. Ja. Wenn wir segnen und vergeben, und vielleicht zeigt Gott, ruf ihn an, schreib ihm eine Karte, wünsche ihm fröhliche Weihnachten, schenke was zum Geburtstag oder irgendwie so etwas. Und das hat enorme befreiende Wirkung, weil du damit wirklich sichtbar zum Ausdruck bringst. Ja. Genauso auch körperliche Zuwendung. Ja. Vielleicht ist der letzte Horrorgedanke für dich, deinen Vater zu umarmen. Du sagst, alles, eher mache ich Selbstmord. Ja? Du kannst deinen Vater segnen und vergeben, solange bis du anfängst, warme Gefühle zu bekommen. Und dann sag irgendwann, jetzt geh zum letzten Großangriff über, fahr nach Hause und umarme ihn im Glauben. Du sagst, Herr, du musst aber mithelfen. Ja, ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Und dann langst du hoch zu deinem Vater und du umarmst ihn. Und wow, da passiert etwas in dir und in ihm, ich sage dir. Das ist eine körpergewordene Verweigerung und Distanz, die wir haben, wenn wir nicht Zärtlichkeit ausdrücken wollen. Wir können viele Entschuldigungen haben, aber Herr, das ist doch in meiner Familie die üblich gewesen. Und der Herr sagt, ja, aber ab jetzt wird es so sein, weil du mein Gesandter bist und du fängst an, deinen Vater, deine Mutter zu umarmen. Und dann wirst du sehen, nach einer Weile, sie mögen das. Ja, und dann taut da etwas auf, das Eis bricht und etwas an Heilung in Beziehungen kommt zustande. Und deine Liebe auf der Grundlage von echter Vergebung kann Heilung bewirken, sogar bei Menschen, die gar nicht den Herrn kennen, und Beziehungen können wiederhergestellt werden. Das ist, was Gott wirklich wirken kann. Vergebung ist der große Schlüssel. Ich glaube, die Uhr will uns sagen, dass wir noch eine Minute haben, die werde ich nicht voll ausreizen. Also, ihr Lieben, seid ermutigt, wirklich Bitterkeit rauszutun aus eurem Leben. Wir sind die Gesegneten, wir sind die, die Bahn machen für mehr Segen, für den Heiligen Geist, und wir werden mit großer Dankbarkeit dann mehr Freude genießen können, mehr Genuss überhaupt am Leben haben, durch diesen kleinen, einfachen Schritt zu vergeben allen unseren Feinden. Amen.